Tja, wie würde man vielleicht eine Medien- oder ich von mir aus auch Wahlkampfkampagne für Jesus entwerfen? Also hätte es das damals gegeben, hätte es damals jemanden gegeben, der sagt, pass mal auf, wir entwickeln was für dich, um dein Ziel zu verfolgen. Jetzt ist natürlich das, was ist Ziel? Also das, worum es Jesus ging, war natürlich ein viel höheres gestecktes Ziel als das, worum es heute Leuten geht. Damals ging es nicht nur um, wir wollen so und so viel Prozent vielleicht erreichen oder wir wollen dies und dies umsetzen können, sondern stell dir vor, Ziel dieser Kampagne wäre zu sagen, also ich möchte, dass noch in 2000 Jahren Leute von mir sprechen, überall auf der Welt. Ich möchte, dass in wenigen Generationen in der gesamten bekannten Welt, die es damals gab, es Leute von mir gibt, die sich treffen, die sich versammeln, um sich an mich zu erinnern, die gemeinsam Abendmahl feiern, die mich feiern, als König der Könige anbeten. Und das wird nicht weniger, das wird immer breiter, immer tiefer, immer größer, immer weiter. Das ist mein Ziel. So, wie gehen wir da vor? Was wäre das für eine Medienkampagne? Und vielleicht gibt es hier Medienfachleute oder auch zu Hause, die da zuschauen, die ganz genau wissen, das geht auf gar keinen Fall oder vielleicht geht das auch doch. Aber ohne da ein Fachmann zu sein, ich bin mir ziemlich sicher, kein Medienfachmann hätte ihm geraten, so zu reden, wie er es denn getan hat. Denn was er gemacht hat, ist mit Leuten so zu sprechen, so ins Gespräch zu kommen, auf eine Art und Weise, wo man sich denkt, das kann nicht gut gehen, Jesus. Ganz ehrlich, ich gebe dir noch ein paar Monate vielleicht und dann sind sie alle weg. Das ist viel zu, also du kannst das nicht so sagen, wie du es jetzt gesagt hast. Du solltest lieber andere Dinge sagen, das ist nicht ganz so zielführend. Irgendwann wirst du auch deine treuesten Anhänger vergrault haben. Denn er hat tatsächlich Leuten nie einfach nur gesagt, was sie hören wollten. Vielleicht ist das eine Sache, die man heute so als Tipp gibt. Jesus hat dazu geneigt, nicht das zu sagen, was Leute hören wollten, sondern was sie hören mussten und was wichtig war. Und was, na, Jesus hatte auch die Eigenart, auch immer zu wissen, was Leute hören mussten. Nicht selten gibt es ein Gespräch, wir können das nachlesen im Neuen Testament, dass Jesus auf Leute zugeht und bevor die überhaupt ihre Frage gestellt haben, sagt er schon, ich will dir mal kurz eine Antwort geben. Bevor die irgendwie, oder vielleicht waren sie ganz clever und haben irgendwie ein anderes Thema eingeleitet und Jesus sagt, lass uns mal gleich zum Punkt kommen. Es geht um Folgendes. Macht man das? Wenn man gewählt werden möchte, wenn man gemocht werden möchte, wenn einem vertraut werden soll. In Johannes 6 gibt es sogar eine Situation, da predigt Jesus und es ist offensichtlich eine große Menge da, eine große Menge an Menschen und die finden ihn alle toll am Anfang. Und je länger es dauert, umso mehr Leute gehen weg. Und Jesus lässt sich nicht beirren, er redet trotzdem weiter. Und immer mehr Leute gehen weg, bis am Ende tatsächlich nur noch seine 12 treuen Kumpels da um ihn rumstehen und er sich umdreht zu ihnen und sagt, wollt ihr etwa auch gehen? Also wir lesen zwischen den Zeilen, alle anderen waren schon weg. Wenn ihr jetzt auch noch geht, dann ist hier niemand mehr. Und das mittendrin, wo doch das Ziel war, Leute, eigentlich sollen doch alle über Jesus sprechen und in 2000 Jahren und so weiter und überall. Er ließ sich nicht beirren davon, er redet so, wie es sein musste. Er sagt nicht, was Leute hören wollte, er sagt immer, was Leute hören sollten und mussten, weil er sie liebte, weil er wusste, was ihnen am meisten hilft. Das ist manchmal unbequem, manchmal unangenehm. Heute, wie gesagt, soll es um so ein Gespräch gehen, was er hat mit einem Mann, er heißt Nikodemus, so viel sei gesagt. Wir finden das Ganze in Johannes 3 und was ich besonders beleuchten möchte, ist nicht nur, wie Jesus spricht, aber eben, wie dieser Mann darauf reagiert, wie Jesus mit ihm spricht. Denn Jesus spricht auch mit uns. Jesus spricht auch dich und mich an. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wollen wir nur das gesagt bekommen, was wir gerne hören möchten? Oder hören wir auch zu, wenn uns Dinge gesagt werden, die wir manchmal gar nicht hören wollen? Und die vielleicht nicht so gesagt sind, wie wir es hätten hören wollen. Wie geht das? Also, in Johannes 3 sind wir, und mein erster Gedanke, wie gesagt, es geht um geschockt sein. Wir folgen das mal, ist also, warum dieser Schock sitzt. Warum der Schock sitzt, und zwar bei Nikodemus, dem Armen. Ein paar Sachen zum Hintergrund, bevor wir da einsteigen. Für diejenigen, die vielleicht nicht ganz so vertraut sind mit der Geschichte und was ist überhaupt die Szene, was ist der Hintergrund. Es ist ja also, wie gesagt, 2000 Jahre zurück und die Juden sind also ein besetztes Volk, das Römische Reich regiert und es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, vielleicht, man ist nicht ganz so frei, wie man es gerne haben möchte, sondern es gibt also hier gleich, wir führen auf eine Kategorie, führende Männer in dem jüdischen Volk werden hier genannt. Was sind das für Leute? So ein gewisses Bindeglied, könnte man sagen, zwischen der römischen Besatzungsmacht hier und dem jüdischen Volk dort. Gewissermaßen Leute, die das Volk repräsentierten für die Römer und die auch für die römischen oder für das Volk Ansprechpartner waren für die Römer. Und das waren durchaus sehr wohlhabende Menschen. Das waren Leute, die gehörten zur, was wir Oberschicht nennen würden, gebildet, auf jeden Fall respektiert. Warum auch? Weil die Römer sich das einiges haben kosten lassen. Dass daher also Leute waren, die für Ruhe und Ordnung sorgen konnten. Denn wenn die Römer irgendwas wollten, dann war es Ruhe und Ordnung. Wenn man irgendwie so ein Statthalter ist, so ein Gouverneur, dann will man seinem Kaiser in Rom zu Hause eine Sache berichten, nämlich bei mir zu Hause alles ruhig. Leute zahlen ihre Steuern, alles in Ordnung, keiner macht Ärger, kein Aufstand, super, prima, Daumen hoch, kannst weitermachen. Ruhe und Ordnung. Und dafür waren die wichtig. Was jetzt jemand, der so eine wichtige Funktion hat, auf keinen Fall haben möchte, ist irgend noch ein weiterer Wanderprediger, der für Unruhe sorgt. Da gab es einige von in der Vergangenheit und hier scheint wieder einer zu sein, der, was passiert denn mit dem? Leute hören dazu und eben gerade, wenn wir jetzt zurückblättern, war so eine komische Sache auf so einer Hochzeit, wo anscheinend sagen einige Leute, was er zu Wein verwandelt hat, was ist da los? Leute fangen ihn ernst zu nehmen, ist da jemand, der irgendwie vielleicht von Gott kommt? Wir wollen mal eine Runde reden mit ihm. Vielleicht ist das so ein bisschen die Szene, die man sich dazu vorstellen muss. Wir sind in Johannes 3 ab Vers 1. Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Interessant. Also Jesus sagt hier, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Da ist also eine gewisse Vorkenntnis hier. Dieser Nikodemus ist vorbereitet, ja? Er macht keine Anfängerfehler, er hat sich irgendwie informiert, hat er sogar gehört von dieser Sache mit der Hochzeit, Wasser zu Wein. Er ist informiert und er hat eine Vorkenntnis. Er läuft nicht in so ein Gespräch rein, ohne irgendwas zu wissen. Und nicht nur Vorkenntnis, er hat natürlich auch eine gewisse Vorhaltung, könnte man sagen. Er kommt mit so einer gewissen Attitude rein in dieses Gespräch. Einmal also, wir haben beobachtet und ganz offensichtlich, das kann man erkennen, Gott ist irgendwie mit dir. Gott hat dich irgendwie gesandt. Das ist schon mal, er nennt ihn Rabbi. Da ist ein gewisser Respekt hier. Und das, obwohl ja eigentlich, wenn wir wissen, wer Nikodemus ist, führende Männer des Volkes und so weiter, dieses Gespräch sollte eigentlich nicht unbedingt auf Augenhöhe verlaufen. Ist ganz klar, wer hier derjenige ist, der die Initiative in der Hand hat. Das ist Nikodemus. Hier ist irgendwie jemand, der ist neu dabei und hier ist Nikodemus, also einer der führenden Männer des Volkes. Das ist kein Gespräch auf Augenhöhe, aber er gibt Jesus einen gewissen Respekt und Nikodemus hat ihn also nicht nur beobachtet, er weiß einige Dinge, aber wenn Nikodemus ganz genau weiß, woran man das alles erkennt, ist das entscheidend. Ich will es mal so herum sagen. Wenn Nikodemus sagt, wir haben das beobachtet, Jesus, und wir glauben, dass, also wir, die anderen auch, dass Jesus, dass Gott dich gesandt hat, dass du irgendwie ein Mann Gottes bist, dann macht Nikodemus damit nicht nur eine Aussage über Jesus, er macht eigentlich vielmehr auch eine Aussage über sich. Denn er ist ein Fachmann, er ist ein Experte, er weiß, woran man Leute erkennt, die von Gott gesandt werden. Er ist jemand, der Bescheid weiß. Er sagt erstmal, ich bin Experte. Ich weiß genau, woran man Leute erkennt, die von Gott gesandt sind. Und das ist wichtig. Vielleicht kennst du das auch manchmal, dass man so, ich will das gar nicht so sagen, denn wir würden es auch nicht so aussprechen, aber dass man so ein bisschen wie ein Fachmann Jesus gegenübertritt. Dass das so eine Haltung ist, dass man eigentlich weiß, wie der Hase zu laufen hat, dass man über bestimmte Dinge Bescheid weiß im Leben, wie das Leben so funktioniert und vielleicht auch, wie Gott funktionieren sollte, manchmal bei uns. Und wenn wir ins Gespräch kommen mit Gott, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir beten, wenn wir vielleicht auch mit anderen Leuten ins Gespräch kommen über Gott, dass wir da so ein gewisses Vorprägung haben. Und wir würden das nicht so sagen, weil es natürlich albern klingt, aber wenn wir darüber nachdenken, gibt es da manchmal so ein bisschen so ein Expertengehabe nach dem Motto, ich weiß, wie eigentlich die Dinge zu deuten sind. Und ich weiß, was das heißt, wenn das und das passiert. Wenn das und das so und so ist, dann lässt mich das und das eine Aussage treffen, auch über Gott. Er war hier treu, er war hier nicht treu. Daran kann ich dieses ablesen über Gott. Gibt es sowas vielleicht auch bei mir, frage ich mich, wenn ich hier mir Nikodemus angucke. Gibt es so eine Haltung, mit der man vielleicht Gott gegenübertreten kann? Das ist irgendwie beunruhigend. Also, wo man das Gefühl hat, irgendwie passt das jetzt mal nicht so zusammen. Irgendwie knirscht es. Denn tatsächlich wird es jetzt bei Nikodemus knirschen. Wir lesen mal weiter. Vers 3. Jesus entgegnete ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Moment mal. Wenn du jetzt das Gefühl hattest, wie passt jetzt Vers 3 zu Vers 2? Völlig richtig. Es scheint nicht so richtig zusammenzupassen. Ihm ging es darum, ja, Jesus, wir sehen, dass du von Gott kommst. Offensichtlich, du bist ein Lehrer von Gottes. Und auf einmal sagt Jesus gewissermaßen, unterbricht er ihn fast, so klingt es hier. Also, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wird er das Reich Gottes nicht sehen. Wo ist da der Zusammenhang erstmal? Man muss es vielleicht so verstehen, dass er wirklich Nikodemus hier unterbricht an der Stelle und sagt, mein lieber Nikodemus, lass uns mal bitte gleich zum Punkt kommen. Lass uns mal auf das zu sprechen kommen, was hier wirklich wichtig ist heute, der entscheidende Punkt. Ich möchte dir was sagen, wonach du jetzt mich gar nicht fragst. Aber ich möchte dir etwas sagen, was für dich heute viel wichtiger ist, als was du auf dem Herzen hattest. Du hast deine Idee gehabt, bevor du jetzt zu mir gekommen bist, ist okay, aber ich möchte dir was zu denken geben, was für dich viel, viel wichtiger ist. Hast du schon mal von Reich Gottes gehört? Oh, ja, schon irgendwie. Weißt du, dass keiner da reinkommt, der, so sagt er hier, nicht von Neuem geboren ist? Keiner sieht das Reich Gottes, der nicht von Neuem geboren ist. Man könnte das vielleicht auch für uns mal so übersetzen, der nicht im Reinen ist mit Gottes. Wer ist im Reinen mit Gott? Wer kommt in den Himmel? Wer sieht das Reich Gottes? Jesus sagt, der nicht von Neuem geboren ist. Jesus öffnet hier eine völlig neue Schublade für diesen armen Nikodemus an der Stelle. Er hat seine Idee gehabt, wie dieses Gespräch laufen soll, und auf einmal biegt Jesus ganz scharf ab und er sagt, nee, wir machen mal was ganz anderes. Es geht um von Neuem geboren werden. Und irgendwie denkt man so, Moment mal, eben war doch noch Nikodemus eigentlich der Fachmann hier, oder? War das doch so geplant eigentlich, dass er das Gespräch gestaltet, dass er hier irgendwie was abfragt oder was herausfindet? Und jetzt läuft das alles ganz anders. Es geht ja nicht nur darum, was soll das eigentlich heißen, von Neuem geboren werden? Natürlich, irgendwann wird auch für Nikodemus klar, das scheint so wichtig zu sein, gilt das denn, was ist denn mit mir? Kann es sein, dass auf einmal Jesus, du hier eine Schublade aufmachst, ein Thema auf den Tisch legst, wo auf einmal, eben war ich noch Fachmann und Experte und jetzt bin ich auf einmal jemand, der vielleicht das Reich Gottes gar nicht sehen wird, der irgendwie hier gar nicht reinpasst? Bin ich mit Gott im Reinen? Bin ich von Neuem geboren? Was willst du damit sagen, Jesus? Dieser Schock sitzt und Nikodemus erwartet, glaube ich, etwas, deswegen sitzt der Schock so tief. Er kommt zu Jesus, um etwas zu hören, was zu dem passt, was er schon vorwusste. Nikodemus erwartet irgendwie eine Bestätigung zu bekommen für die Dinge, für das Muster von all dem, was er schon vorher gewusst hat und gesagt hat. Und wenn jetzt, Jesus ist ja ein Mann Gottes, offensichtlich, da passieren tolle Sachen, füg noch ein paar Puzzleteile zu dem Bild hinzu, was ich schon habe. Aber das Bild soll natürlich passen. Was ich nicht möchte, Jesus, ist, dass du auf einmal ein ganz neues Bild anfängst und mir sagst, irgendwie habe ich ein Problem mit dem, was ich vorher da auf den Tisch gelegt habe. Wir puzzeln gerade viel zu Hause und irgendwie bin ich so im Puzzeln drin. Man puzzelt tatsächlich ja, um dein Bild zu vervollständigen. Ah, was ist, wenn mir einer das Puzzle kaputt macht und ein ganz anderes Puzzle anfängt? Er hört etwas, das ihn nicht nur nicht bestätigt in seinem Vorwissen, sondern was ihn sogar selbst völlig in Frage stellt. Und auf einmal denkt man sich, dieser arme Nikodemus, dem wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Der Schock sitzt. Aber es geht noch weiter. Mein zweiter Gedanke, was bewirkt denn dieser Schock, der hier ausgelöst wird? Was bewirkt dieser Schock? Lesen wir weiter. Vers 4. Wie kann ein Mensch wenn er alt geworden ist, also sagte jetzt Nikodemus, ja, wie kann denn ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor, geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Jesus sagt also gewissermaßen, also so wie du biologisch geboren worden bist, und das verstehst du, das ist immer so gewesen, das kennen alle, und natürlich geboren worden bist und dadurch auch Teil einer biologischen, natürlichen Familie und einem Volk und einer Umgebung, einer Gemeinschaft geworden bist, einfach du bist geboren worden, genauso musst du auch in Bezug auf Gottes Reich geistlich geboren werden. Das ist ein geistliches Reich. Und du musst geistlich geboren werden, um Teil von diesem geistlichen Reich zu sein, vom Reich Gottes. Das heißt also, das ist erstmal was Neues für den armen Nikodemus. Warum? Warum ist das eine Herausforderung? Bisher war die Überzeugung die, für ihn und nicht nur für ihn, für viele andere in seiner Umgebung, solange ich von Abraham abstamme, solange ich sozusagen biologisch in diese natürliche Familie, in dieses Volk reingeboren werde, gehöre ich auch zu Gottes Familie, zu Gottes Volk. Das ist eine Sache. Geistliches Reich Gottes und ein gewissermaßen natürliches Reich Gottes. Hier, ich bin Abstammung von Abraham, alles in Ordnung. Und Jesus sagt, Nikodemus, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ja, du bist von mir aus Abstammung von Abraham, aber auch du, nicht nur da irgendwo die kleinen Leute da draußen, auch du als einer der führenden Männer des Volkes, als Gelehrter, als Pharisäer, auch du musst von Neuem geboren werden, um Teil von Gottes Reich zu sein. Und du wirst Gottes Reich nicht sehen. Und an diesem Punkt, ich denke schon, wer hätte den Mut gehabt, das so Nikodemus zu sagen? Ja, also hätten du und ich ihm da gegenüber gesessen und wir hätten das auf dem Herzen. Würden wir sowas so ehrlich ansprechen? Denk doch mal, wer Nikodemus ist und auf einmal setzt du ihn so auf den Pott gewissermaßen? Was macht Nikodemus als nächstes? Was würdest du machen als nächstes, wenn du das wärst? Was würde er lachen vielleicht? Würde er sauer weggehen? Sagen, Moment mal, Jesus, das, also, was fällt dir denn ein? Bitteschön. Sich wütend umdrehen, nach Hause gehen und sagen, also so läuft das Gespräch hier nicht. Wir kennen so asymmetrische Gespräche, die eigentlich so asymmetrisch sein, so Bewerbungsgespräche vielleicht, Schüler-Lehrer-Gespräche, so wo ganz klar ist, hier hat eine Person das Heft in der Hand und der andere ist bitteschön freundlich und höflich, sonst läuft das irgendwie ganz schräg. Und wenn diese Rollen auf einmal vertauscht werden, ist das schon unangenehm. Wie reagiert Nikodemus? Ja, der könnte sagen, du warst vielleicht jemand, von den hat Gott gesandt, okay, soweit war ich schon in Ordnung, aber so wie das jetzt läuft, gefällt mir das nicht. Ich möchte wieder zurück zu dem, was ich kenne, ja, wo ich mich gut auskenne. Ich kann nicht an mit irgendwie von Neuem geboren werden und so. Lass uns mal lieber bei dem bleiben, wo ich mich kenne, wo ich vertraut bin. Das erinnert mich ein bisschen an einen Vorgang bei uns zu Hause auch wieder. Jetzt ist ja Weihnachten gerade vorbei und wir sind ein Haushalt mit Weihnachtsdeko, mit viel Weihnachtsdeko. Vielen Dank für die Weihnachtsdeko, diejenigen, die bei uns waren. Weihnachtsdeko im Januar muss auch irgendwie wieder verschwinden. Die verschwindet bei uns im Keller. Und ich weiß, meine Kinder sagen jetzt, ja Papa, du hast gar nicht geholfen aufzuräumen, deswegen, okay, ich lasse es gerne stehen, aber ich weiß, wo das alles funktioniert, wo das wieder hin soll. Ja? Die Weihnachtsdeko kommt in den Keller und wir haben, ihr habt keine Ahnung, wie viel wir davon haben, kistenweise kommen am Ende in den Keller wieder. Ja? So, und die wird in den Keller gebracht, das ist ein Vorgang, das dauert schon einen guten Nachmittag, mindestens, vielleicht auch zwei, weiß nicht. Man geht in den Keller rein und da wird sortiert und gestapelt, Regale eingeräumt und so weiter. Und der Keller bei uns ist ein eher, klar, so wie Keller das so an sich haben, ist ein bisschen schummriges Licht. Ja, wir haben natürlich Licht im Keller, aber es ist nicht so hell wie oben. Es ist dunkles Licht. So, und wenn man da jetzt unten steht und sortiert und stapelt, eine Stunde, zwei Stunden, irgendwann fühlt man sich auch wohl in diesem Keller. Man kennt sich dort aus. Ja, man findet auch im Halbdunkeln die Sachen, die man finden muss, und man weiß, wo alles hin soll. Aber irgendwann ist der Job vorbei und du gehst die Treppe wieder rauf und auf einmal stehst du im extrem grellen LED-Licht, was dir erstmal so vorkommt, obwohl das ganz normales Licht ist, so wie hier, keine Ahnung, wie hell diese Dinger hier oben sind, wenn man nicht reinguckt. Und Was machen deine Augen, wenn du aus dem Keller raufkommst? Wie geht's deinen Augen in dem Moment, in der ersten Sekunde? Du zwinkerst, du fühlst dich erstmal unwohl. Es gibt so ein paar Reflexe, vielleicht Augen zumachen. Vielleicht noch wieder, ich gehe wieder zurück, die Treppe gleich wieder runter. Weil das war es doch viel angenehmer. Es war viel angenehmer. Es schmerzt. Licht tut weh in den Augen. Ja, Licht ist nichts Schlimmes. Licht ist gut, wir brauchen auch Licht. Aber wenn es mir weh tut, was mache ich dann? Ausweichmechanismen. Was will ich jetzt lieber? Wieder zurück ins Halbdunkle. War viel angenehmer, war viel ruhiger. Schnell wieder zurück in den Keller. Und ganz so ähnlich muss sich auch Nikodemus gefühlt haben, denke ich mal. Wenn er so eine ungewohnte Information hört, wenn er etwas hört, was überhaupt nicht in sein Kategorienschema reingepasst hat, sowas völlig Fremdes. Es ist ein bisschen wie auf einmal strahlt ihm dieser helle Scheinwerfer direkt ins Gesicht. Und er sagt, Moment, was, das tut weh. Ja, und wir haben auch die Redewendung, da geht mir ein Licht auf, okay, ja, wenn auf einmal, aber Licht kann auch wehtun in den Augen, wenn du an Halbdunkel gewöhnt bist. Und wenn du an weniger Licht gewöhnt warst. Wenn auf einmal Licht dir ins Gesicht scheint, dann schmerzt das. Und man möchte vielleicht lieber wieder zurückgehen ins Dunkle. Nikodemus, es geht nicht darum, in was für eine Familie du geboren worden bist. Wie jetzt? Es tut schon ein bisschen weh. Das bringt dich nicht in Gottes Reich. Biologische Abstammung versöhnt dich nicht mit Gott. Ganz egal, in was für einem Volk du lebst, das versöhnt dich an sich nicht mit Gott. Du musst von Neuem geboren werden. Das ist schon, ich sag mal, keine Ahnung, 10.000 Watt Baustrahler mitten in die Nase, zwischen die Augen. Das tut weh. Und dann möchte man lieber wieder zurück. Wenn die Dinge völlig anders liegen als geplant. Kannst du das nachempfinden, wie sich der arme Nikodemus fühlt? Kennst du ähnliche Situationen? Aber wisst ihr, was Nikodemus macht? Das finde ich faszinierend. Er rennt im Moment nicht zurück in den Keller. Er bleibt im Licht. Und vielleicht mit zusammengekniffenen Augen zuerst. Vielleicht sagt er sich, das muss ich jetzt irgendwie aushalten. Aber er bleibt da im Licht. Wir springen kurz zu Vers 9. Da heißt es nämlich, aber wie kann das geschehen? Fragt Nikodemus. Und das ist eine gute Frage, weil er damit gewissermaßen eben nicht im Gespräch ausweicht. Er sagt nicht, vergiss es, tschüss, sondern er bleibt im Thema und sagt, okay, ich halte das jetzt aus, ist unangenehm, aber lass uns mal weitergehen. Wie kann das geschehen, Jesus? Fragt Nikodemus. Er lässt sich auf das Licht ein, er will mehr erfahren. Und damit kommen wir zum vielleicht wichtigsten Punkt für Nikodemus, leider auch für uns heute, nämlich wie man jetzt den Schock überwindet. Wie geht man da weiter? Wir springen mal runter zu Vers 14. Jesus redet weiter, und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, Moment mal, das ist gut, denkt Nikodemus jetzt. Das kenne ich, das ist mir vertraut, das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, viertes Buch Mose, Kapitel 21, da kenne ich mich aus, ist also folgendes, das Volk Israel wandert durch die Wüste auf dem Weg ins gelobte Land und ich überspringe ein paar Details, es kommt, passieren ein paar Dinge und auf einmal ist das ganze Volk todkrank. Tod und Krankheit überall, riesige Notsituation. Und Gott sagt zu Mose, pass auf, ich möchte, dass du dir eine Schlange bastelst aus Eisen, eine eiserne Schlange, und dass du die auf eine große Stange befestigst oben und hinstellst. Und jeder, der krank ist, soll auf diese Stange gucken, auf diese Schlange, auf der Stange vielmehr, und wird gesund werden. Das ist also der Vorgang. Und Nikodemus wusste genau, worum es geht. Das kennt er sich aus. Er ist, wie gesagt, Fachmann in den Schriften. Kein Problem, das weiß er alles. Vers 14. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn, damit meint Jesus sich selbst, erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Er sagt, Nikodemus, weißt du, warum ich hier bin? Weißt du, warum Gott mich gesandt hat? Ja, du hast recht, Gott hat mich gesandt. Ich bin hier, um euch zu sagen, da wo ihr und auch wo du, Nikodemus, völlig falsch liegt bis jetzt. Von Abraham abzustammen, wie gesagt, das macht euch nicht zu Gottes Kindern, sich an von mir aus Regeln und Gebote zu halten, sich an Regeln zu halten, sich damit zu beruhigen, dass ich ja immerhin noch besser bin als mein Nachbar, das ist ein ganz schlimmer, ja. Aber solange ich besser bin als er, dann geht es mir noch gut, dann bin ich bestimmt mit Gott im Reinen. All solche Sachen, die ihr mit euch rumtragt, und nicht nur Nikodemus, auch andere damals, vielleicht auch wir heute, wo wir uns so sagen, das und das, das passt, da bin ich mit Gott im Reinen, da sind Dinge, wo Jesus sagt, passt nicht, reicht nicht. Und weißt du was, Nikodemus, was dich zu einem Gottes macht? Indem du, Vorsicht, setz dir bitte deine Sonnenbrille auf, jetzt wird es gleich hell werden, indem du auf mich vertraust. Genauso wie damals die Leute auf diese Schlange vertraut haben sollen, genau so musst du heute auf mich vertrauen. Ich bin derjenige, der dich mit Gott versöhnt. Ich bin derjenige, wenn du auf mich vertraust, dann wirst du zu einem Kind Gottes, dann kommst du ins Reich Gottes. Es geht nicht um Abrahams biologische Familie, nicht um irgendwelche kosmischen Wagen, die, wo geguckt wird, mehr Gutes als schlechte Taten, sondern es geht darum, vertraust du auf mich? Nur darum geht's. Dann bist du mit Gott versöhnt, dann kommst du in den Himmel, wenn du auf mich vertraust. Und ich kann mir gut vorstellen, wer sowas heute liest und denkt und damit nicht vertraut ist, der sagt sich, das ist jetzt sonderbar, ganz ehrlich. Klingt irgendwie ein bisschen komisch und altertümlich. Ja, da ist das Licht ganz schön hell in dem Moment. Und ich kann dir sagen, dass der arme Nikodemus Millionen Fragen hatte in dem Moment. Dem ging es nicht leichter als uns heute, wenn wir sowas hören. Gesagt zu bekommen, das, was dich vorher ruhig hat schlafen lassen, ist alles in Ordnung mit dir. Und auf einmal sagst du, ist nichts in Ordnung mit dir. Vor Gott bist du nicht im Reinen. Tausend Sachen werden da aufgeworfen. Aber dieser Nikodemus bleibt da im Licht, wie gesagt. Er entzieht sich, er geht nicht zurück in den Keller, sondern er sagt, ich gucke mir das, ich warte das ab, ich setze mich dem aus. Und was stellt er fest mit der Zeit? Das, was auch wir feststellen, wenn wir aus dem Keller nach oben kommen und erstmal blinzeln müssen. Aber irgendwann, mit der Zeit, gewöhnen sich die Augen auch an das Licht. Und irgendwann sind wir in der Lage, tatsächlich mit Licht besser zu gucken als ohne Licht. Irgendwann sind die Augen eingestellt auf die neue Situation. Und Johannes, einer der Jünger Jesu, der dies hier aufgeschrieben hat, deswegen lesen wir das Johannesevangelium, der fügt an dieser Stelle einen Kommentar ein, so meinen das die meisten Bibellehrer, indem er nämlich das, was Jesus hier bis jetzt gesagt hat, nochmal zusammenfasst, und zwar in einem der wahrscheinlich berühmtesten Verse der ganzen Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, indem jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Nicht biologische Familie zählt heute, genauso wie bei Nikodemus damals. Und das ist vielleicht eine gute Nachricht für uns heute, ja, dass biologische Familie weder uns hilft, ins Reich Gottes zu kommen, noch uns davon abhält. Vielleicht hast du Familie gehabt, die war super. Die war perfekt. Vielleicht bist du sogar, meine Güte, mit ihr in den Gottesdienst gekommen, jeden einzelnen Sonntag. Du kennst Kirche von innen und außen. Dann gewissermaßen, so wie bei Nikodemus, das alleine bringt dich nicht ins Reich Gottes. Auf Jesus vertrauen bringt dich ins Reich Gottes. Aber auch wenn du eine Familie hattest, wo du es nie erlebt hast, ja, wo, keine Ahnung, traurige Zustände, vielleicht viel kaputt gewesen, viel Schmerz, viel Leid, nie irgendwo was gelesen von Jesus, alles möglich natürlich. Auch das hält dich nicht davon ab, ins Reich Gottes zu kommen. Keine Sekunde. Das Gute ist, dass wir eben nicht dadurch beschränkt sind, sondern dass er sagt, du kannst auf Jesus vertrauen heute, genauso wie jeder damals auch. Du kannst dein Vertrauen auf Jesus setzen, genauso wie die Leute damals, die todkrank auf diese Schlange da geguckt haben und gesagt haben, wenn du dein Vertrauen mit einem Blick auf diese Schlange richtest, so kannst du gewissermaßen dein Vertrauen auf Jesus richten, der am Kreuz für dich gestorben ist und sagt, daran hältst du dich fest und nichts anderes gibt dir Leben. Nichts anderes versöhnt dich mit Gott. Nichts anderes lässt dich das Reich Gottes sehen. Das ist eine gute Nachricht, dass wir da nicht begrenzt sind durch biologische Familie, durch unsere Herkunft, was auch immer. nicht so und so viele Taten. Vielleicht gibt es manche unter uns, die sich sagen, ich wünschte, gute Taten würden zählen. Und andere würden sagen, oh, ein Glück zählen die nicht, um ins Reich Gottes zu kommen. Sondern nur das Vertrauen auf Christus. Da sind wir alle auf gleichem Grund. Wenn Jesus sagt, ganz wie gut, wie anständig wir sind von mir aus und wie früh wir aufstehen können und wie lange wir arbeiten können und wie nett wir zu unseren Nachbarn sind. Also, ja, schön und gut, aber insgesamt reicht alles nicht, um dich ins Reich Gottes zu bringen. Das Einzige, was dich mit mir versöhnt, sagt Gott, ist Vertrauen auf Jesus. Das versöhnt. Und das versöhnt Nikodemus genauso wie uns auch. Ich will nochmal die Frage an uns aufwerfen, wie uns das geht mit so hellen Momenten, wo es unbequem wird, manchmal in den Augen. Sind wir da anders als Nikodemus? Neigen wir dazu, vielleicht eher schnell wegzulaufen? Schnell uns irgendwie in Sicherheit zu bringen, ins sichere Halbdunkel, wo es nicht so weh tut manchmal? Und du kannst jetzt dir ausdenken, was das für eine Situation ist für dich. Ja? Also, wo es allgemein weh tut, wo eine Wahrheit auf den Tisch gelegt wird, die unbequem ist. Vielleicht ist es für manche eine unbequeme Wahrheit, überhaupt sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen, dass es Gott überhaupt gibt. Würde mich nicht wundern, natürlich. Also, was wäre eigentlich, wenn? Ich habe mal ein Gespräch gehabt mit einer Person auf einmal, wo man tatsächlich merkte, die Kinnlade fiel so ein bisschen runter in dem Punkt. Also, was wäre eigentlich, wenn es Gott wirklich gäbe? Okay, bisher war mein Leben so und so und alles darum geht's und da setze ich meine Zeit an, alles klar. Aber was wäre, wenn es Gott wirklich gäbe? Nur mal ein Experiment, so ein Gedankenspiel. Und dann wurde ihm klar, ja, das wird tatsächlich ja alles ändern. Wenn es jetzt wirklich einen Gott gäbe und nicht nur so irgendwie so ein Gerede, wenn es jetzt echt einen Gott gäbe, das war schon ziemlich helles Licht. Das war schon, meine Güte, da müsste man wirklich, also alles auf den Prüfstand. Vielleicht ist das eine Frage. Oder wenn es um solche Dinge geht, wie so Wahrheiten wie, weißt du, dass Gott tatsächlich Sünde problematisch findet? Sie hasst. Warum? Weil sie dich und mich kaputt macht. Und auf einmal war ich vielleicht der Ansicht bis jetzt noch, ach meine Güte, eigentlich kann ich mich ganz gut arrangieren mit Sünde in meinem Leben. Ich weiß gar nicht, was das gerade soll, der ganze Zirkus. Gott, warum du es so ernst nimmst manchmal. Ja, Gott nimmt es ernst, weil er weiß, wie schädlich Sünde ist und er hat es so sehr ernst genommen, dass er selbst gedacht hat, ich gebe mein Leben dafür, um das Problem aus der Welt schaffen zu können. Das ist eine Wahrheit, die man sich erstmal, vielleicht mal die Sonnenbrille absetzen muss, um das wirken zu lassen. Oder vielleicht für einige von uns eine Wahrheit tatsächlich, kannst du dir vorstellen, dass Gott dich auch nur annähernd so sehr liebt, wie man es verstehen kann, wenn man merkt, er geht ans Kreuz für dich. Ist das eine Wahrheit, die du tatsächlich, die deine geistlichen Augen gewissermaßen aushalten? Oder ist das so eigenartig, dass du sagst, keine Ahnung. Ich habe eine andere Vorstellung gehabt von dem, wie Gott über mich denkt. Das ist irgendwie schwierig. Kommst du damit klar? Hältst du das aus? Oder rennst du lieber wieder zurück ins Halbdunkel? Oder sagst du tatsächlich, ich setze mich dem aus, was ich von Gott hier in Gottes Wort gesagt bekomme? Nämlich für Nikodemus war es, nicht wer gut ist, kommt in den Himmel, sondern wem vergeben wurde, der kommt in den Himmel. Nicht wer gut ist, kommt in den Himmel, sondern wem vergeben wurde, der kommt in den Himmel. Und das gilt für dich und für mich. Und Vergebung haben wir auf einem einzigen Wege, nämlich indem wir auf Christus vertrauen. Was auch immer das helle Licht ist für dich, vielleicht ganz praktische Sachen im Alltag, im Leben. Was auch immer das ist, wie reagierst du, wenn auf einmal eine Wahrheit vor dir steht, wo du sagst, boah, was mache ich jetzt damit? Zurück ins Halbdunkel oder halte ich das aus, bis meine Augen sich daran gewöhnt haben und ich stelle mich dem, was wahr ist, weil es ist der Weg zum Segen. Weil das ist das, wo Gott mich hinführen will, weil er mich liebt, weil er mich befreien möchte von Dingen, die mich vielleicht knechten, weil er mich näher zu sich führen möchte, weil er mich retten möchte von Dingen, die mich plagen. Ich weiß nicht, was du damit machst. Ich weiß, dass es für mich ein Gedanke ist, den ich immer wieder verfolgen möchte und mich fragen möchte, wie reagiere ich eigentlich, wenn Wahrheiten vor mir stehen, die erstmal unbequem sind? Auch die unbequemen Wahrheiten können Wahrheiten sein, in diesem Fall auf jeden Fall, wenn sie von Gott kommen, die Freiheit und die Leben bringen. Das wünsche ich uns.